Hallo und herzlich willkommen. Es gab doch mal diese Fernsehserie, ich glaube, die hieß Der Landarzt oder so. Vielleicht gibt es demnächst eine Fernsehserie, Die Landarztquote. Die wird dann aber von Magnus produziert. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, als Neurologe in Castrop-Rauxel bist du ja praktisch auch Landarzt, oder?
Das ist eine Frechheit. Wir beenden das Gespräch schon an dieser Stelle und zwar so früh wie noch nie.
Du, fragen darf man doch. Also verstehe ich jetzt nicht diese Aufregung.
Mit diesem Gesichtsausdruck ist eine Frage keine Frage.
Okay, verstehe.
Also jedenfalls nicht mit deinem Gesichtsausdruck. Die Hörerinnen und Hörer, sie können Daniel nicht sehen. Das ist auch gut so.
Stellt euch einfach ein richtig doofes Gesicht vor. Dann wisst ihr aber auch, genau, Man noch so reagiert hat.
Genau, Landarztquote. Es gibt sie tatsächlich. Und sie wurde in Nordrhein-Westfalen erfunden.
Okay.
Und die Landarztquote heißt, du willst Medizin studieren. Aber dein Abiturdurchschnitt ist nicht so berauschend und alle anderen Dinge auch nicht. Und
alle anderen Dinge auch nicht, sehr gemein.
Genau, deine Eignung, deine Intelligenz, dein Medizinertest, alles Mist. Jetzt kannst du dich auf diese Landarztquote bewerben. 10-15% oder so der Medizinstudienplätze werden daraufhin vergeben. In NRW, das ist in anderen Bundesländern ähnlich. Nicht in den Stadtstaaten, weil da gibt es ja gar kein Land, wo die Landärzte sein könnten. Tatsächlich Berlin, Hamburg, Bremen hat diese Quote nicht. Die anderen Länder haben sie fast alle oder alle. Und der Punkt ist jetzt einfach der, du kriegst also einen Studienplatz, du kannst Medizin studieren. Du musst dich aber verpflichten, anschließend Allgemeinmedizin, also den Facharzt in Allgemeinmedizin zu machen. Und dann musst du dich verpflichten, in einem unterversorgten Bereich deines Bundeslandes, wo es also wirklich, in der Regel sind es Hausärzte, wo es einen massiven Hausärztemangel gibt, gibt man dir vor, wo du dich niederzulassen hast oder wo du eben eine Praxis zu übernehmen hast. Und dort musst du dann 10 Jahre lang bleiben.
Jetzt habe ich gleich eine blöde Frage, was dich nicht wundern wird. Die blöde Frage ist folgende. Wieso nennt man es Landarztquote? Landarztquote wäre ja 5% aller Medizinstudenten müssen Landärzte werden. Warum nennt man es nicht Landarztförderung oder Förderprogramm?
Könnte man machen oder man könnte es auch Landarztstudienquote nennen oder irgendwie sowas. Mhm. Die Quote bezieht sich also darauf, ein Teil der Medizinstudienplätze, die jährlich vergeben werden oder halbjährlich vergeben werden pro Semester, werden dafür zurückgehalten. Und das sind, okay, in NRW eben etwas mehr als 10%. Kann in anderen Ländern anders sein. Und dafür musst du dich eben verpflichten, erstmal ja die Ausbildung zu machen, die dich überhaupt zum Hausarzt macht oder zum Allgemeinmediziner, die Facharztausbildung. Und dann eben dich verpflichten, tatsächlich 10 Jahre an einem Ort zu praktizieren, der nicht unter Umständen der Ort deiner Wahl ist. Also das ist vermutlich auf dem Land, irgendwo in der Provinz, wo die nächste Universitätsstadt und das nächste große Opernhaus schon ein paar Meter weg sind. Das ist der Preis.
Es ist aber tatsächlich dann im Bundesland, wo du studierst, irgendwo in NRW. Das schon. Ja. Da legen die sicher auch Wert drauf.
Ja, ja, genau. Beziehungsweise eben in dem Land, in dem du über diese Quote studiert hast. Und damit legst du dich natürlich für 20 Jahre fest. Also für mich war das so, ich habe angefangen zu studieren und dann habe ich irgendwann die Liebe zur Neurologie entdeckt. Das kann ich dann nicht. Die Liebe zur Neurologie entdecken kann ich schon, aber die Liebe ausleben kann ich nicht, denn ich muss erstmal Allgemeinarzt werden. Und ich bin dann für bis zu 20 Jahre, also Studium ist klar, dann eben Facharztausbildung, dann eben die Hausarzttätigkeit an dem Ort, nicht meiner eigenen Wahl. Das ist dann verpflichtend. Wenn ich das nicht tue, dann droht mir eine Strafe von bis zu 250.000 Euro. Und das muss wohl auch so sein, denn wenn die Strafe 10.000 Euro wäre, dann würde man ja sagen, oh Gott, ja, das kriege ich schon wieder raus. Ich gehe diese Verpflichtung ein und dann ignoriere ich sie und dann zahle ich diese Strafe. Meine Eltern können sich's leisten, ich kann es mir leisten, wie auch immer. Insofern muss die Strafe schon ein gewisses Volumen haben.
Okay, nochmal die Bedingungen. Du kriegst das Studium, wenn du dich verpflichtest, oder musst du trotzdem noch gegen andere antreten und dann wenigstens sagen, 3,5er Abi haben, statt dem der 4,5er, oder ist egal sozusagen?
Nee, du trittst tatsächlich auch gegen andere an. Also es ist ja immer eine Frage, wie viele streben nach diesen Studienplätzen, nach dieser kleinen Zahl von Studienplätzen. Und die Zahl war bisher, ich glaube in allen Bundesländern, das weiß ich aber nicht zuverlässig, die Zahl war bisher deutlich größer als die angebotenen Studienplätze. Und dann wird eben nach verschiedenen Kriterien immer noch gesiebt. Das kann der Eignungstest sein, das kann dein Abitur sein, das kann, ich weiß nicht was, soziale Jahre, die du gemacht hast, sein, was auch immer. Aber sicher ist er immer noch nicht, aber das ist eine zusätzliche Chance.
Okay, und du bist dann, wenn du angenommen wirst, erstmal während des Studiums, niemand muss es hier erfahren, bist du ein ganz normaler Medizinstudent, aber du hast dich dem Bundesland gegenüber verpflichtet, eben ein Facharzt für Allgemeinmedizin zu werden. Und ja, darfst du trotzdem auch andere Qualifikationen erwerben oder heißt das nein, du musst da straight drauf zugehen? Oder dürftest du auch sagen, ach, für meine Karriere im hohen Alter kann ich dann trotzdem auch noch einen Facharzt für Neurologie draufsatteln?
Gute Frage. Ich würde davon ausgehen, dass ich es nicht darf, weil der Facharzt für Neurologie ja dann auch ein paar Jahre dauert und das Land ja daran interessiert ist, dass du nicht irgendwann mal, sondern möglichst dann schon in vorhersehbarer Zukunft. Aber wissen tue ich es nicht. Es scheint mir nicht logisch, dass ich die Freiheit habe. Ich gehe davon aus, dass ich die Freiheit nicht habe, aber ich habe es nicht ausdrücklich irgendwo gelesen.
Okay, und dann bist du irgendwann Mediziner, hoffentlich in der Regelstudienzeit, wobei du natürlich da gar nicht so doll motiviert bist, wenn du vielleicht sagst, ich will zwar Medizin studieren, aber das Land ist gar nicht mein Traum. Und dann wirst du irgendwo hingeschickt. Weißt du, das gibt es da irgendeine Wahlmöglichkeit zu sagen, nee, also sorry, aber das ist ja ein Nazidorf, da möchte ich nicht hin. Oder ist es so, dass man wie bei theoretisch bei Beamten einfach sagt, du gehst dahin und dann muss man da hinziehen?
Ich gehe relativ sicher davon aus, dass du eine Praxis nicht vorgeschlagen bekommst im engeren Sinne. Also es mag Gründe geben, die wirklich begründen, dass du da nicht hingehen willst oder kannst. Aber du hast keine große Wahl.
Okay.
Also du musst dann schon nehmen, was man dir anbietet und ob das Angebot jetzt eine ist oder drei, macht dann auch keinen wahnsinnigen Unterschied. Es wird dann so sein, dass du in der Provinz bist.
Ja, okay. Und jetzt gehen wir davon aus, es gibt ja viele Dinge, die einen glücklich oder unglücklich machen können. Also du gehst jetzt in die Provinz, vielleicht freust du dich drauf, vielleicht hast du immer schon die Landarztserie gesehen oder du bist widerwillig, aber sagst, das ist meine einzige Chance, ich will einfach Mediziner werden oder ich muss, weil mein Vater war schon Mediziner, der erwartet das von mir, mein Großvater sowieso, sonst kriege ich kein Erbe. Und jetzt kann es ja sein, du gehst dahin, der Ort gefällt dir, die Leute gefallen dir, du lernst die Liebe deines Lebens kennen, du sagst auf einmal, das ist das Beste, was mir hier passiert ist. Es gibt auch genug Patientinnen und Patienten, das heißt, du hast ein vernünftiges Auskommen und du bist der glücklichste Landarzt aller Zeiten. Dann ist alles in Butter. Also das ist das, wie man es den Menschen wünscht und natürlich auch den Patientinnen und Patienten. Aber es kann auch sein, du gehst dahin und denkst, scheiße, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Wie lange muss man das machen nochmal?
10 Jahre.
Was hast du gesagt? Jetzt sagst du, also mehr als 2 Jahre, das ist ja schlimmer als Bundeswehr. Das halte ich nicht durch. Und du willst jetzt als Arzt Fahnenflucht begehen. Was passiert dann?
Ja, dann musst du eben diese Strafe zahlen. Und diese Strafe ist empfindlich. Das ist nicht in allen Bundesländern gleich, aber diese Strafe lautet in NRW, soweit ich weiß, 250.000 Euro.
Ui! Also eine Strafe, wo man sagen muss, dafür hätte man sich locker ein vollständiges Medizinstudium mit einem fantastischen Leben, sagen wir mal, in Budapest leisten können und hätte dann noch Geld übrig, um sich eine Praxis zu kaufen oder zumindest anzuzahlen.
Ich weiß nicht genau, wie teuer ein Studium in Budapest ist. Es stellt sich aber dann auch so ein bisschen die Frage, wenn ein Arzt das als Hölle auf Erden empfindet, ob er als Arzt da so die allerbeste, grundsätzlich allerbeste Entscheidung gefällt hat. Weil mit Patienten hat man ja auch in anderen Bereichen zu tun, auch wenn man in Berlin-Charlottenburg seine Praxis hat. Und wenn man es so wirklich hasst, ich persönlich glaube, dass man sich in den Beruf des Hausarztes sehr gut verlieben kann. Ich bin ja quasi hausärztlich tätig im hausärztlichen Notdienst, finde das sehr anstrengend, aber gleichzeitig sehr stimulierend, weil du wirklich sehr viel verschiedene Patienten und sehr viel verschiedene Fälle kennenlernst.
Mhm.
Und weil du wirklich eine viel größere Verantwortung hast, weil du wirklich bei den 50 oder 100 Leuten, die du jeden Tag siehst, die ein, zwei Leute, die wirklich was haben, was sie in den nächsten 24 Stunden umbringen kann, erkennen musst. Ich persönlich glaube, dass Hausärzte die größte Verantwortung haben.
Mhm.
Und ich finde auch, dass sie die größte Verantwortung gegenüber den Menschen haben, weil sie mit denen noch reden müssen. Ich empfinde den Beruf als durchaus befriedigend.
Du würdest aber auch mir ja zustimmen, dass eigentlich alle Ärztinnen und Ärzte mit Menschen reden müssten.
Nö, das gilt ja für Anästhesisten noch ein bisschen weniger. Das gilt für einige so gar nicht.
Da muss ich sagen, ich habe mal von meiner Operation erzählt am Knie, die ganz dramatisch war. Also weil ich sie bekommen habe, nicht sonst.
Nee, ist klar.
Und selten war ich einem Menschen auf der Welt dankbarer als der Anästhesistin, die mich vorher aufgeklärt und beruhigt hat.
Ja, gleichzeitig war ich aber mal dabei bei der Aufklärung, der medizinischen Aufklärung einer Verwandten durch einen Chirurgen.
Ja.
Und der Mensch war so kommunikativ und so empathisch, dass ich gedacht habe, dass der reine Kontakt zwischen ihm und dieser Patientin schon ein Kunstfehler per se ist. Der war, es ging da um die Rekonstruktion einer weiblichen Brust. Und das hat er medizinisch ganz eindrucksvoll erzählt. Aber das war so, ich glaube, ich hätte mich aus dem Fenster gestürzt. Mhm. Also das war grauenvoll und so schrecklich. Es funktioniert ja am Ende, aber man darf dann irgendwie nicht wie so ein Metzger agieren. Also, naja. Aber jetzt passiert Folgendes, oder ist jetzt gerade passiert, und das ist auch der aktuelle Anlass. Jetzt wurden 28 Klagen eingereicht. Dagegen. 17 davon aus Nordrhein-Westfalen, die anderen weiß ich nicht. Aus Nordrhein-Westfalen deswegen, weil wir als Erste angefangen haben. Hier sind die ersten Studenten eben einfach schon fertig und sitzen vielleicht auch schon in einer Praxis irgendwo auf dem Land. Nee, die dürften noch nicht in ihrer Praxis sitzen. Die dürften jetzt langsam mit dem Facharzt fertig sein. Die Ersten.
Sind das alles ekelerregend reiche Familien, wo die Leute vielleicht auch mit Anwälten als Eltern oder so, die sagen, ach, ich nutze einfach, obwohl ich mich nie richtig angestrengt habe, jetzt die Möglichkeit, dieses Studium sozusagen da über Umwege reinzukommen und klag mich dann da einfach aus dem Landarztsein raus?
Das kann ich schwer unterscheiden. Was ich aber weiß, ist, dass die zum Teil auch dagegen klagen. Es gab, als sie angefangen haben, noch den Bereich Kinder- und Jugendmedizin, der auch in diese Kategorie fiel, die man dann studieren konnte. Mhm. Und dann waren aber genug Kinder- und Jugendmediziner da und dann wurde das rausgenommen.
Mhm. Während die Leute da unterwegs waren, sozusagen.
Ja.
Das ist ja auch ein Scheiß-Move, ja, klar.
Genau. Auf Hochdeutsch gesagt, das ist dann schon ein bisschen unfair gegenüber den Betroffenen, weil die einfach unter einer falschen Annahme angefangen haben und jetzt plötzlich, ne, ein paar von denen klagen dagegen, ein paar von denen klagen, glaube ich, gegen den Betrag und die Frage, ob der auch so hoch bleiben muss, wenn du schon ein paar Jahre Allgemeinarzt warst, also wenn du nach 2 Jahren aussteigst und ich ertrage das alles nicht, ob das dann immer noch 250.000 Euro sind. Aber ein paar von denen klagen eben grundsätzlich gegen diese Gebühr und wollen die runterdrücken, weil sie von vornherein offensichtlich oder anscheinend nicht vorhatten, diesen Vertrag auch zu erfüllen.
Aber jetzt muss man sagen, der Betrag muss ja eben hoch sein.
Ja, ja, ja.
Er muss ja hoch sein, weil ansonsten, wenn man den Leuten sagt, naja, eigentlich kannst du dann im Prinzip auch das zahlen, was du an einer privaten Uni woanders hast, aber du musst dann dein Heimatland nicht verlassen und hast deine ganzen sozialen Beziehungen und so weiter und so fort, dann ist es ja im Prinzip nur noch ein Schlupfloch für Reiche. Das kann ja nicht sein.
So, eben. Und das darf nicht sein. Und insofern drücke ich die Daumen, dass die Klagen, also die Klagen bei denen es wirklich so ist, dass die erkennbar von vornherein das so eingeplant hatten, also die nicht jetzt sich bemüht haben, überhaupt vielleicht gar nicht erst angefangen haben mit dem allgemeinmedizinischen Studium, sondern gleich in Radiologie, Entschuldigung, eingestiegen sind, das nehme ich zurück als Klischee, als billiges Klischee, aber ich hoffe, dass die Klagen dann tatsächlich nicht zum Erfolg führen, aber das ist ja dann eine juristische Entscheidung. Die hat ja nichts mit meiner Hoffnung oder dem politischen Willen zu tun. Es kann sein, dass die Länder diese Regelung dann neu formulieren müssen. Ich hoffe aber, dass die Regelung auf die eine oder andere Weise weiterhin existiert, denn wir haben ein wirklich ganz großes Hausarztproblem in Deutschland.
Ja, also das glaube ich auch. Also ansonsten gäbe es ja auch die Möglichkeit zu sagen, man schafft an den staatlichen Hochschulen Zusatzstudienplätze, die aber immer 250.000 kosten, wo man sich einkaufen kann. Ich glaube, das ist auch nicht legal, aber da würde man sagen, hey, dann haben die Hochschulen kein Finanzproblem mehr.
Moment, du kaufst dir jetzt einen Studienplatz, habe ich verstanden.
Angenommen, die Humboldt-Uni hier in Berlin oder die Charité hier in Berlin sagt, naja, wir haben Finanzmangel, dann sagen die, pro Jahr vergeben wir für 250.000 Euro pro Kopf 20 Studienplätze. Dann aber 5 Millionen, davon können wir dann wieder Lehrpersonal einstellen und auch Studienplätze einrichten für die Leute, die den ganz normalen Weg gehen. Fände ich interessant und reizvoll. Ich glaube, es ist verboten. Aber es ist eben nicht das, wie das eigentliche Gesetz gedacht wurde. Und da muss ich ja sagen, ich finde, wenn man sich auf etwas einlässt, das ist in meinen Augen sowas wie ein Vertrag, auch wenn das juristisch vielleicht eben nicht so ist. Wenn also beide Seiten wissen, wie die Bedingungen vorher sind, dann müssen auch beide Seiten die Bedingungen einhalten. Das würde aber auch bedeuten, dass nicht ein Gericht entscheiden kann, wenn du 5 Jahre abgeleistet hast, zahlst du nur noch die Hälfte, sondern da müsste man dann einen Vergleich suchen mit dem Land NRW. Man müsste also sagen, ich möchte das nicht mehr machen, können wir uns irgendwie einigen? Ich finde nicht, dass man sagen kann, da klage ich mich jetzt raus, weil die Bedingungen kanntest du. Du wusstest 10 Jahre. Umgekehrt wusstest du aber auch, ich kann Kinder- und Jugendmediziner werden. Da muss ich sagen, da muss das Land NRW dann auch die Arschbacken zusammenkneifen und zu dem stehen, was sie damals hatten. Also das ist mein moralisches Urteil.
Ja, Moment, völlig richtig, aber das ist jetzt eine juristische Entscheidung und die entscheiden ja nicht, ist das ganze Verfahren möglich oder nicht möglich, sondern die entscheiden ja, ist der Vertrag in der Form korrekt und gültig oder gibt es eben Vertragsschwächen, die den Vertrag zur Auflösung bringen oder zur Teilauflösung oder weiß der Teufel was.
Dann würde ich aber sagen, ist auch die Approbation damit aufgelöst.
Nein.
Ja, das kann ja nicht sein. Also, naja, wenn ich einen Vertrag mit dir mache und ich kaufe was von dir und du musst mir das Geld zurückgeben, dann willst du ja wahrscheinlich auch deine Ware zurückhaben.
Ja gut, aber du hast die Approbation. Das ist ja Quatsch. Also, dieser Rachegedanke ist jetzt niedlich, aber er ist trotzdem unangemessen. Nein.
Ich mag einfach keine Schmarotzer. Ich meine, die Leute werden ja auch von meinen Steuergeldern dann studieren dürfen.
Moment, ich mag auch keine Schmarotzer. Und deswegen drücke ich ja die Daumen, dass diejenigen, die das wirklich von vornherein erkennbar so eingepreist haben, scheitern. Und bei den anderen mag es anders sein, wenn die tatsächlich auf die Kinderarztquote geschielt hatten und schielen durften. Da mögen andere Regeln gelten. Oder wenn die schon einen Teil auf dem Land gemacht haben. Das klingt jetzt immer so. Ich hatte schon den Begriff auf dem Land abgesessen im Kopf. Und man muss jetzt mal betonen, es ist natürlich vielleicht für viele attraktiver, in einer großen Stadt zu arbeiten als auf dem Land. Und es ist auch schön, wenn man eine Uniklinik neben sich hat, wegen aller möglichen Veranstaltungen. Und es ist auch schön, weil eine Stadt, also das Ruhrgebiet...
Ja, ich wollte gerade sagen, wir reden ja von NRW. Da ist ja alles und nichts weit entfernt. Also...
Ja, wir reden aber über alle anderen Bundesländer auch, bis auf eben die Stadtstaaten und 1-2 andere Bundesländer. Also es gibt schon Bereiche auf dem Land, wo du wirklich weit weg bist von dem, was auch schön sein kann.
Aber so Landarzt in Schleswig-Holstein kann ich mir sehr schön vorstellen.
Ich habe hier 3-4 Konzerthäuser, die kann ich quasi mit dem Fahrrad erreichen und ja, alles Mögliche. Ich kann mir das auch vorstellen. Also ich mache gerade eine Gedenktafel für einen Freund von mir, einen älteren Mann, der vor einiger Zeit verstorben ist, der hier Hausarzt war. Und der war in einem Stadtteil, nämlich Ickern, der Hausarzt, also es gab mehrere, aber er war im Grunde so das Gesicht diesbezüglich. Und der lebte das war für seine Frau furchtbar, weil die sah ihn nie. Die war aber auch berufstätig, wohlgemerkt, die hat nicht zu Hause auf ihn gewartet. Und das ganz Bizarre ist, der hat abends Hausbesuche gemacht. Und zum Teil hat er sie nachts gemacht, weil die Praxis so lange offen war. Da waren seine Patienten aber schon im Bett. Aber der wusste, dass der Schlüssel unter dem Blumentopf links vom Eingang lag. Und dann ist er wirklich, das wussten die Patienten auch, dann ist er da abends hin, ist da rein und dann hat er die geweckt, indem er an die Schlafzimmertür geklopft hat und dann hat er sie angeguckt. Das ist doch fantastisch.
Mega.
Das ist furchtbar, weil er natürlich Arbeitszeiten hat, über die man überhaupt nicht diskutieren darf. Und es ist fantastisch, weil er für diese Leute eine unglaublich wichtige Rolle hatte. Also diese Leute, da war bekannt, wenn die einen hohen Blutdruck hatten oder einen Blutzucker. Und da war auch bekannt, wenn die Depressionen hatten. Der kannte die eben einfach. Und diese Rolle, man kann ja jetzt darauf hinabschauen und sagen, ja, nee, heute sind wir aber teilzeitorientiert oder es gibt ja viele Dinge, die dagegen sprechen. Aber das waren unfassbar beeindruckende Persönlichkeiten und ein Job, befriedigend war der ganz sicher. Hochbefriedigend.
Und ich kann nur sagen, das Entscheidende daran ist ja, dass man nur, wenn man sich bewusst auf so ein Szenario einlässt, überhaupt in die Lage kommt, das machen zu müssen. Ansonsten ist es eben, ne? Also Jean-Paul Sartre hatte gesagt, man trifft eben da eine existenzielle Wahl, wenn man sich für ein Studium unter diesen Bedingungen entscheidet. Und er sagte zum Beispiel, wenn man sich entscheidet, Soldat zu werden, dann entscheidet man sich damit eben auch, dass man auf Leute schießt. Das ist eben so. Man trifft eine existenzielle Wahl, die bestimmt dann die anschließende Existenz. So. Und ich gehe davon aus, dass die Leute sich darauf einlassen, die sollten sich das eben gut überlegen. Und wenn nicht, haben sie ihr ganzes Leben lang Zeit, 250.000 Euro dem Staat zurückzuzahlen. Das finde ich nicht völlig verrückt.
Nein, ich finde es auch nicht verrückt. Und ich finde diese Landarztquote eine gute Idee, weil sie genau auf das Problem zielt, was wir in der Medizin haben. Wir haben nämlich keinen Ärztemangel im engeren Sinne. Wir haben ein Verteilungsproblem der Ärzte. Also wir haben das Verteilungsproblem sowohl räumlich, also Land, Stadt, Unistadt oder so. Wir haben das Verteilungsproblem inhaltlich, insofern als dass eben weniger als wir brauchen Landarzt oder überhaupt Hausarzt werden wollen. Nicht Landarzt, sondern Hausarzt, wo auch immer. Und viele dann eben Fachärzte-Positionen anstreben wie Radiologie oder Innere oder Augen oder Uro oder sowas, was eben eine ganz andere Art von Leben ist und auch weniger Verantwortung am Ende. Natürlich hat ein Radiologe die Verantwortung, keine Fehldiagnosen zu fällen, ist ja klar. Also wir haben ein Ärzte-Verteilungsproblem und da ist die Landarztquote einfach eine gute Idee, weil sie genau nicht mehr Medizinstudienplätze schafft, was wir nicht brauchen, finde ich, sondern weil sie eben die Verteilung ein wenig verändert, auch nur ein wenig, aber ein wenig in die richtige Richtung. Und ich habe ein gewisses Verständnis für Leute, die irgendwann merken, ist wirklich meine Sache nicht. Das kann ja passieren.
Ich auch, klar.
Du startest enthusiastisch und du willst das. Oder umgekehrt, ich wollte immer Chirurg werden, ich habe immer davon geträumt und dann merke ich irgendwann, ich kann kein Blut sehen und das ändert sich auch nicht. Und dann muss ich es ändern, irgendwie. Und das kann ja auch passieren, dass ich wirklich mit dieser Art von Arztsein nicht zurechtkomme. Aber ich glaube, das sind die allerwenigsten, bei denen das die Ursache ist. Also wir müssen eben dafür sorgen, dass das keine Mauschelquote wird, bei der man sich dann rauskauft und alles ist gut. Und deswegen ist diese Zahl von 250.000 Euro, die riesig klingt und auch riesig ist, vielleicht unvermeidlich.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.